Startup Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup Center. Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge des Reach Podcast Startup Stimmen. Ich bin Greta Böske und ich darf euch heute wieder als Host durch diese Podcast-Folge führen. Und wenn ich nicht an dieser Stelle zu hören bin, dann berate ich Gründungsinteressierte und GründerInnen in unseren Programmen im Reach als Startup-Coachin. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Henning Emrich ist da, einer unserer erfahrenen Mentoren aus unserem Reach-Mentoring-Programm. Er gibt uns wertvolle Einblicke in das Thema Mentoring und teilt seine Erfahrungen, die er mit Teams gesammelt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Henning. Es ist wirklich großartig, dass du heute hier bist. Ich freue mich ganz besonders und vielleicht hast du Lust, dich persönlich einmal unseren HörerInnen vorzustellen.
Ja, danke Greta. Wo fange ich an? Ich fange ganz spät an, denn ich bin ein Late-Founder. Ich habe mit 46 das erste Mal selbst gegründet und konnte zu dem Zeitpunkt schon auf einen relativ großen Erfahrungsschatz durch verschiedene Tätigkeiten zurückblicken und war auch tatsächlich ganz froh, dass ich schon etwas gereift war, weil diese Achterbahnfahrt in den gut 5 Jahren meiner Startup-Tätigkeit war schon beeindruckend. Ich habe mich mal gefragt, wenn ich als jüngerer Mensch das durchlebt hätte, wie viel hätte ich überhaupt geschlafen? Also zu mir, Late Founder. Ich habe 2017 Frontastic mitgegründet, ein E-Commerce-Startup. Das Besondere daran, neben dem Thema Frontend as a Service, war, dass wir von Anfang an remote waren, das noch vor der Pandemie. Und wir haben das Unternehmen dann an Commerce Tools verkauft und waren zu dem Zeitpunkt so 40, 50 Leute in 21 Ländern weltweit verteilt. Ganz spannende Geschichte. Ich war in dem Rahmen, war ich COO und in der Rolle mit Thomas, dem Initiator und CEO, haben wir uns das geteilt als Visionary. Thomas war der Visionary und ich der Integrator. Er hat nach außen gewirkt, ich nach innen. Er hat das, ich sag mal, die richtige Dinge tun und ich habe das die Dinge richtig tun gemacht.
Super Zusammenfassung. Vielen Dank für den Einblick und deine Vorstellung. Damit wir ein bisschen warm werden in dieser Folge, würde ich so wie immer mit dem Fragenhagel starten wollen. Ich stelle dir gleich ein paar Optionen vor, immer zwei zum Vergleich und du entscheidest dich für eine der beiden Sachen. Es sind also entweder oder Fragen und du entscheidest gerne einfach intuitiv mit einem Wort, was dich mehr anspricht. Homeoffice oder Büro?
Homeoffice, ganz klar.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Feedback geben oder zuhören?
Ha. Das ist schwieriger. Feedback geben.
Spontan oder geplant?
Geplant.
Praktische Tipps oder strategische Beratung?
Ich bin eher auf der praktischen Seite.
Und tiefgründige Diskussion oder schnelle Problemlösung?
Ha. Auch eher so ein Fall für beides. Ich liebe tiefgründige Diskussionen.
Sehr gut. Und Online-Mentoring oder Face-to-Face?
Ich finde Face-to-Face, gerade wenn man jetzt in Münster ist, eine super Sache. Aber nein, ich muss das auch sagen, weil ich ein Remote-Unternehmen geführt habe. Online ist top.
Ja, okay. Sehr gut. Vielen Dank. Dann kommt hinterher direkt unsere Einstiegsfrage, die ich all unseren Gästen gerne stelle. Wer oder was inspiriert dich ganz persönlich am meisten?
Ich habe gar keine Person, glaube ich. Also nicht so eine Person, die ich da sehe, die ich besonders bewundere oder sowas. Es sind immer Fragmente von einzelnen Personen, die ich toll finde. Oder auch Zitate von einzelnen Personen, die ich toll finde. Vor vielen Jahren hat mich sehr beeinflusst ein Zitat von Helmut Schmidt auf die Frage, ob er religiös sei. Das hat er verneint. Aber dennoch gäbe es ein Gebet, eine Art Gebet, die ihn sehr antreiben würde. Das ist dieses, in den USA kennt man das als das Gebet der anonymen Alkoholiker. Da gibt es auch noch einen anderen Namen für. Hat nichts mit Alkohol zu tun eigentlich. Nämlich, dass man die Dinge, die man ändern kann, anpackt, die Dinge, die man nicht ändern kann, erträgt und immer so viel Weisheit hat zu erkennen, was man ändern kann und was nicht. Ich glaube, wenn man das ganz gut lebt, bringt einem das ganz viel Lebensqualität. Deswegen fand ich das sehr, sehr inspirierend.
Schöner Einstieg. Vielen Dank dafür, dass du das teilst. Henning, ich starte direkt ins Thema Mentoring. Wie bist du dazu gekommen, Mentor zu werden?
Das ist ein bisschen an die Frage gekoppelt, die du mir gestellt hattest, gerade bei den schnellen Feedback-Fragen. Ich habe Spaß dran, Menschen zu entwickeln. Das habe ich schon immer gehabt. Ich war auch in meiner beruflichen Tätigkeit fast immer für Personen verantwortlich und ziehe da viel Kraft heraus oder viel Freude daraus, wenn es mir gelingt, Personen weiterzuentwickeln. Und da ich jetzt keine Personen mehr führe, dass der Exit war ausreichend, dass ich das nicht mehr muss, habe ich mich nach anderen Möglichkeiten umgeschaut, wie ich wirken kann, wie ich Leute weiterentwickeln kann, Personen weiterentwickeln kann.
Eine schöne Motivation. Und dazu passend würde ich dich sehr gern fragen, hast du persönliche Erfahrungen, in welcher Art und Weise Mentoring das Wachstum, die Entwicklung von Startups oder GründerInnen beeinflussen kann? Sicherlich hast du persönliche Erfahrungen, aber hast du vielleicht Beispiele, wie das Ganze Einfluss nimmt oder positiv unterstützen kann beim Gründen, beim Führen eines Unternehmens, gerade in den frühen Phasen?
Ich glaube, gerade in den frühen Phasen eines Startups ist das nicht immer ganz leicht, auch mal so einen Schritt zurückzutreten. Und gerade dabei kann das enorm hilfreich sein, wenn man sich eine neutrale Unterstützung von außen holt. Also jemanden, der nichts von einem will, der nicht jetzt irgendwie als Investor oder sonst irgendwas unterwegs ist, sondern eine Person dazu nimmt, die an der eigenen Entwicklung interessiert ist. Ich glaube, darum geht es ganz stark. Und die von außen auch drauf blickt, die von außen auch die persönlichen Zustände, sage ich jetzt mal, reflektiert, die aber auch die Entwicklung reflektiert und die das ein bisschen zurückspiegeln kann. Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch die Erfahrung. Ich glaube, dass viele Dinge, die man durchmacht in dieser Startup-Journey, betreffen ganz viele. Und man kann sich da bestimmt ganz viel in so tollen Podcasts wie diesen reinpfeifen. Für uns war zum Beispiel, um nicht ein eigenes Beispiel zu geben, sondern ein Beispiel, wie wir tatsächlich aus einem Podcast ganz toll gelernt haben. Das war ein Podcast mit Gero Decker, Signavio-Gründer. Und der wurde gefragt, wie man dann allgemein zum Vertrieb gefragt erstmal. Und dann kam so die Frage, ja, und was hast du nochmal für Tipps für den ersten Kunden? Wie kommt man zum ersten Kunden? Und dann lacht er kurz und sagt, das ist pures Glück. So, da gibt's keine Strategie. Du musst halt irgendjemanden finden, der wahnwitzig genug ist, mit dir ins Boot zu steigen, jetzt gerade wenn es um Enterprise-Produkte geht oder sowas. Und das war halt so hilfreich für uns, weil wir echte Probleme hatten. Wie kriegen wir diesen Knoten gelöst? Und dann, na gut, da gab's andere, die haben diese Erfahrung schon gehabt und haben gemerkt, okay, da gibt's kein Geheimrezept und nix, da muss man halt hart weiter dranbleiben, probieren und irgendwann löst sich dieser Knoten, wenn man Glück hat. Aber enorm hilfreich. Und so denke ich, habe ich auch viele Erfahrungen gemacht in den 5 Jahren und davon ist bestimmt einiges hilfreich für andere Gründerinnen und Gründer.
Also bringst du viel Persönliches, eigene Erfahrung, generell Erfahrungswissen, was du selbst gesammelt hast in das Coaching und das Mentoring von Teams ein?
Im Wesentlichen ja, würde ich sagen. Es kann auch schon helfen, einfach mal jemanden dazu zu nehmen zum Reflektieren. Was ich auf jeden Fall jedem Gründerteam raten würde, regelmäßig zu tun, ist, gut, das ist jetzt schon fast eine Binsenweisheit, regelmäßige Retrospektiven machen, aber auch noch einen Schritt weitergehen und im Gründerteam in die Supervision gehen. Also nochmal richtig reinfühlen, wo gibt's da vielleicht Probleme, die so vor sich hinschwelen, wo man immer gesagt hat, ach, das ist jetzt nicht so wichtig oder es kommt schon noch in Ordnung und sonst was, die aber geklärt werden müssen. Und ich denke, sowas kann in der Anfangszeit, ich bin kein professioneller Supervisor, aber sowas kann man in der Anfangszeit auch ganz gut über Mentoring lösen, dass man einfach mal jemanden von außen reinholt und sagt, guck mal hier, so ist das gerade bei uns und vielleicht auch mal mit verschiedenen Leuten aus dem Gründerteam spricht und dann halt auch solche Sachen durchaus mal angehen. Also es kann halt mannigfaltig sein. Es ist einmal das Erfahrungswissen, aber auch ein gutes Stück, glaube ich, auch so der persönliche Menschenverstand oder das Gefühl für Menschen. Und ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist halt auch dieses, wie heißt das nochmal, die Psychological Safety, so ein schönes Wort für einen Deutschen. Ich glaube, das ist eine wesentliche Voraussetzung, um zu lernen und um auch einen Schritt weitergehen zu können, um sich in was Neues reinzutrauen. Und ich glaube, von mir behaupten zu können, dass es mir oft gelungen ist, mit anderen Leuten, Leute, für die ich verantwortlich war, denen dieses Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und denen das Gefühl zu vermitteln, dass ich ihnen nichts Böses will, auch wenn ich ihr Chef war. Mentor ist natürlich kein Chef, aber trotzdem irgendjemand, ich bin älter und sonst was, aber ich will ja niemandem was Böses. Und das ist eine, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um auch für sich selbst einen Schritt weiter zu gehen und für sich selbst sich zu trauen. Und das ist unabhängig von Erfahrung, glaube ich, auch eine Sache, die ich da an der Stelle bieten kann.
Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, so diese Beziehungsebene, weil auch meine Erfahrung aus dem Startup-Coaching ist, dass es für Teams oft sehr herausfordernd ist, in so einer Austauschbeziehung, die sie zum Beispiel mit MentorInnen haben, umzuschalten von wir präsentieren uns möglichst stark hin zu wir sind offen für Feedback und zeigen, wo wir hadern und wo vielleicht Herausforderungen sind oder sind offen, sie gemeinsam mit zum Beispiel dem Mentoren, der Mentorin herauszufinden. Das ist eigentlich echt ein großer Schritt, diesen Switch zu schaffen und erfordert viel Vertrauen und viel Gefühl von Sicherheit, dass das überhaupt möglich ist. Aber wahrscheinlich ist das dann die Grundlage von einer guten Zusammenarbeit.
Das würde ich so sehen, ja. Das kriege ich ich kann das jetzt nur zurückspiegeln in meine bisher berufliche Tätigkeit. Und da kriege ich es halt von verschiedenen Mitarbeitenden gespiegelt, jetzt auch Jahre später teilweise. Es ist halt dieses Safety for Learning gab. Vielleicht ist es auch insofern eine ganz gute, das Mentoring eine ganz gute Ergänzung zum Coaching, weil das natürlich schon auch hier ein sehr, sehr professionelles Programm ist am Reach. Und von daher kann auch so eine Person, die jetzt nicht so sehr Teil des Programms ist, im Sinne von eingetaktet sein, da auch nochmal einen ganz guten Impuls geben und sagen, ja, guck mal hier von außen und sowas. Und ist so meine Vermutung, dass das auch hilfreich sein kann.
Ja, das denken wir auch. Deshalb gibt es das Reach Mentoring. Und ich freue mich sehr, dass du Teil davon bist. Denn ja, wir denken auch, es ist nicht nur Branchenwissen oder lange aufgebaute Erfahrung, sondern eben immer auch auf der Beziehungsebene wirklich ein Austausch, was wir für eines der wichtigsten Kriterien halten, um gut zusammenarbeiten zu können. Besonders auch in der Beziehung zwischen MentorInnen und den Mentees. Bezogen jetzt auf diese erwähnte Beziehung MentorInnen und Mentees. Wir glauben unter anderem auch im Reach Mentoring sehr daran, dass die Beziehung zwischen MentorInnen und Mentees, also denen, die von MentorInnen betreut werden, dynamisch sein sollte und in beide Richtungen funktioniert. Bedeutet also, nicht nur die MentorInnen geben etwas an die Mentees, sondern auch die Mentees geben irgendetwas zurück, damit die Beziehung nachhaltig funktioniert. Wie würdest du sagen, nimmst du das wahr? Und wie würdest du sagen, hältst du diese Balance zwischen Geben und Nehmen auch in der Beziehung zwischen dir als Mentor und den Mentees, mit denen du zusammenarbeitest?
Ich finde, man lernt generell sehr viel dabei. Ich finde es beeindruckend, wie fit viele junge Leute heute sind und wie gut die schon unterwegs sind, sei es jetzt das Pitchen, aber generell auch das Erarbeiten von Geschäftsmodellen und so weiter und so fort. Das allein bringt mir schon sehr, sehr große Freude, das zu sehen. Also da kriege ich, deswegen hatte ich das auch eingangs, glaube ich, gesagt, das gibt mir sehr, sehr viel Energie zurück. Also das zu sehen und auch zu sehen, wie sich Leute entwickeln und wie toll sie die Dinge angehen, das gibt mir persönlich ganz viel zurück, das zu sehen. Jetzt allgemein von was ich dabei lerne, was zu sagen, ist für mich schwieriger. Das ist, glaube ich, so mannigfaltig, dass ich das nicht jetzt an einzelnen Dingen festmachen kann. Aber von der, ein bisschen esoterisch jetzt gesprochen, vom Energiefluss her, bereitet mir das einfach große Freude zu sehen, wie sich Leute da entwickeln.
Und vielleicht kannst du uns mal Beispiele geben, jetzt aus deiner Erfahrung als Mentor, wie du mit Startups zusammenarbeitest oder GründerInnen oder auch weitere Personen im Unternehmenskontext unterstützt. Wie läuft das ab? Wie Oder vielleicht hast du auch eine Struktur, die sich durchzieht durch verschiedene Gespräche. Vielleicht gibst du uns ein paar Einblicke.
Nee, an der Stelle bin ich tatsächlich nicht strukturiert, obwohl ich ansonsten als sehr strukturierter Mensch gelte. Ich glaube, das fängt damit an, dass ich an der Stelle zuhöre, dass ich einfach schaue, wo stehen die jungen Unternehmen, wo stehen die auch die Personen gerade. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Sache. Das kann man gar nicht so pauschal sagen, ist es die oder die Richtung. Und durch Fragen, auch durch Nachfragen und Hinterfragen, gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, auch Entwicklungen anzustoßen. Oft ist es den Leuten, glaube ich, schon im Unterbewussten klar, dass sie nicht ganz auf dem richtigen Weg sind. Und wenn man dann nochmal nachhakt, dann kommen sie selbst auch schnell dahinter, ja gut, da ist was dran. Und ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich jetzt irgendwo so zu komplett bahnbrechenden neuen Erkenntnissen oder so das Gefühl habe. Das ist es gar nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Gespräche dabei helfen, dass die Dinge klarer werden.
Aber das finde ich interessant, weil das ja die These aufwirft, dass es beim Mentoring, so wie du es verstehst und praktizierst, weniger um etwas geht wie Expertise einbringen, Erfahrung reinbringen, Themen aufwerfen, sondern mehr darum geht, die Themen, die da sind, gemeinsam anzugehen und dazu noch meine externe Stimme oder Meinung zu hören.
Würde ich im frühphasigen Bereich definitiv so sehen. Natürlich sind das Geschichten auch Go-to-Market und solche Geschichten. Aber das macht ihr ja auch sehr, sehr strukturiert im Programm. Das wäre jetzt gedoppelt, wenn ich solche Themen nochmal gezielt angehe. In späteren Phasen, ich bin halt auch in 4 Startups investiert und da gibt es dann ganz konkrete Rückfragen. Da gibt es dann auch jetzt gerade von meinem Erfahrungshorizont her Rückfragen, wie habt ihr das gemacht? Bei der Registrierung von Mitarbeitenden in Österreich. Wir haben jetzt jemanden gefunden, der ist aber in Österreich, den wollen wir anstellen. Wie machen wir das am besten? So, das sind dann halt ganz konkrete Fragen. Aber ich glaube, die treten eher zu einem späteren Zeitpunkt auf. Aber auch das finde ich super spannend, wenn ich dann einfach sagen kann, naja, Gott, wir haben das Anfang so und so gemacht. Würde ich ja heute aber nicht mehr so machen, weil war doof aus den Gründen.
Hm.
Ich glaube wirklich in dieser frühen Phase, die wir hier am Reach hauptsächlich haben, sind das wirklich sehr, sehr allgemeine Anstöße, die man da machen kann als Mentor und die aber trotzdem viel bringen.
Aber das spricht ja auch dafür, wenn jetzt Teams zum Beispiel aktiv auf der Suche nach Mentoring sind und sich umschauen, welche MentorInnen es vielleicht so gibt oder auch aktiv Personen kennenlernen, die Mentoring anbieten, dann glaube ich, auch eine Hypothese, glaube ich, dass Teams oft versuchen, MentorInnen zu finden, die branchenähnlich aktiv sind oder waren oder die augenscheinlich gut passen. Aber es würde ja eher appellieren, dass man sich gut mit den Menschen, mit denen man im Mentoring zusammenarbeiten möchte, einfach austauscht in beide Richtungen und die Beziehungsebene checkt. Und wenn das gut funktioniert, auch für ganz verschiedene Themen und Bereiche einfach miteinander sprechen kann und eventuell einfach auch wirklich auf dieser Ebene verbleibt und Themen, die schon da sind, weiter bespricht.
Würde ich so sehen. Denn im Zweifelsfall kann man ja auch, das ist ja auch eine Sache, die viele MentorInnen haben. Es kommt mit dem Alter dann wieder, hat ja doch ein relativ großes Netzwerk. Und wenn man dann auf Themen trifft, die eine bestimmte Branchenexpertise benötigen oder andere ganz, ganz spezifisches Wissen benötigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass ich jetzt in meinem Netzwerk, auch wenn das jetzt nicht das Allertollste ist, aber da gibt's garantiert Leute, die fragen kann, ob sie jemanden kennen und so weiter. Also das ist halt auch ein ganz guter Einstieg, um halt an diese Personen, an diese Informationen heranzukommen. Wenn TikTok oder Snapchat oder keine Ahnung, was das nicht hat, dann kann man sich auch einfach irgendeinen Mentor suchen, mit dem man so ganz gut zurechtkommt. Und das sehe ich als Teil meines Angebots, dass ich dann auch im Zweifelsfall gucke, ja, wo kriegt man jetzt dieses Wissen her oder wo kann man da eine Person vermitteln und sowas. Das ist einfach aus meiner Sicht eher der zweite Schritt.
Ja, okay. Wo du es jetzt schon angesprochen hast, wenn Teams wirklich auf der Suche nach Mentoring sind oder sich dessen bewusst sind oder irgendwie interessiert daran sind, dann gibt es, ja, es gibt so Programme wie das Reach Mentoring, wo man dann eben direkt schon in ein Netzwerk Einblick bekommt aus Menschen, die sich committed haben, Mentorin zu werden. Aber was würdest du sagen, sind generell Tipps für Teams oder GründerInnen oder auch Einzelpersonen, die sagen, boah, Mentoring, davon würde ich vielleicht profitieren auf beruflicher oder persönlicher Ebene. Wie findet man gute MentorInnen?
Wenn es das eigene Netzwerk noch nicht hergibt, würde ich einfach sagen, auf LinkedIn. Einfach mal gucken, was gibt's da an Gründerinnen oder Gründern, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Meine Erfahrung ist, dass es da eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft untereinander gibt. Wir haben in unserer Startup-Geschichte sehr, sehr viel auf Wissen von anderen Startups zurückgegriffen und uns auch sehr, sehr viel Mentoring geholt von anderen Gründerinnen und Gründern. Und geben das jetzt auch genauso gerne weiter. Also das ist, finde ich, eine beeindruckend schöne Kultur, die ich da erlebt habe.
Ja, das spricht fürs Gründungsökosystem.
Definitiv, ja.
Wenn ich da nochmal fragen darf, habt ihr das damals so gehalten, eher, dass ihr euch immer einzeln mit unterschiedlichen Leuten getroffen habt? Oder habt ihr längerfristige Beziehungen zu MentorInnen aufgebaut? Oder vielleicht auch einen Mix aus beidem?
Naja, ist immer die Frage, wie scharf man den Begriff definiert. Wir hatten relativ früh auch schon diverse Business Angels dabei und die haben halt auch durchaus als Mentor fungiert und haben uns dann über eine lange Zeit begleitet. Ansonsten war es so, dass ein bisschen jeder für sich auch geguckt hat, wo habe ich Sparringspartner, wo habe ich Mentoren, mit denen ich mich regelmäßig austausche oder auch teilweise situativ. Das ist, finde ich, für mich immer so ein bisschen die Frage jetzt, wo fängt Mentoring an, wo geht es einfach nur um Austausch, um einen Tipp geben oder sowas. Aber wir haben relativ früh tatsächlich parallel zum Investor auch Business Angels bewusst mit reingenommen, auch eben als Ratgeber.
Unterscheidet sich das Mentoring mit den Teams? Du hast ja eben schon gesagt, du bist auch als Business Angel aktiv. Unterscheidet sich das Mentoring im Prinzip im Rahmen deiner Business Angel-Tätigkeit von den Teams, bei denen du investiert bist, grundlegend von dem Mentoring mit anderen Teams?
Nee, gar nicht. Finde ich aber auch wichtig. So ein Business Angel Investment ist schon was anderes als ein professionelles Investment von einem VC. Naja, letztendlich geben wir nur ein Angebot ab an Hilfeleistung. Wir sagen den Unternehmerinnen und Unternehmern, ihr könnt das Angebot in Anspruch nehmen, wir helfen gerne, aber wir drängen uns nicht auf. Ihr könnt unser Netzwerk nutzen, aber das ist auch nur ein Angebot. Und das wird auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Manche haben das sehr, sehr strukturiert und haben in ihrem monatlichen Newsletter sozusagen, der an die Investoren und Business Angel verschickt wird, auch immer so eine Sektion von Hilfeleistungen, die sie gerne abrufen würden. Und dann kannst du als Angel darauf anspringen und sagen, so, ja, ich kann euch gerne helfen. Also das sind sehr situativ und mit anderen kommt man eher so allgemeiner mal ins Gespräch. Und tatsächlich ist es immer wieder interessant, wenn man so allgemeiner auch ins Gespräch kommt, wie oft es da was gibt, wo man signifikant auch helfen kann durch die eigene Erfahrung. Und das zeigt mir auf der anderen Seite aber, dass es eigentlich viel häufiger auch dieser einfach mal so ein Austausch beim Kaffee gesucht werden sollte, weil man, ich würde fast behaupten, immer irgendwelche wichtigen Themen findet, wo man helfen kann. Das ist ganz interessant. Trotzdem wird es häufig gar nicht in Anspruch genommen, weil, ja, wie soll man es auch ahnen, dass da was ist? So, das ist so ein bisschen der Punkt. Mein Appell wäre an der Stelle, dass man sich das zur Gewohnheit machen sollte, ruhig regelmäßig mal einen kurzen Austausch mit verschiedenen Leuten, die man persönlich schätzt, zu haben, die man persönlich auch dafür schätzt, dass sie einem offen gegenüberstehen und offen die Meinung sagen. man kann so ein Gespräch mit 10 Minuten mal ansetzen und dann guckt man mal, was daraus wird und vielleicht gelingt es einem in den 10 Minuten aber Themen für Folgetermine zu sammeln, wo man nochmal tiefer einsteigt. Und wenn nicht, ist es ja toll, dann hat man halt nur 10 Minuten investiert.
Ja.
Aber ich glaube, diese Reflexion mit anderen, die sollte man generell, wahrscheinlich ist es nicht nur auf Gründerinnen und Gründer bezogen, sondern allgemein im Leben ist es nicht schlecht, wenn man einen regelmäßigen Austausch pflegt. Nur die Gefahr ist, glaube ich, relativ hoch, dass man in dem Stress, den man erlebt, wenn man so ein Unternehmen gründet, sowas vergisst oder nicht hoch genug priorisiert.
Mhm.
Und meine Behauptung ist, dass die Zeit aber sehr gut investiert ist.
Ja, auf beiden Seiten idealerweise.
Aber das
nehme ich ähnlich wahr, dass das oft ist, sind die täglichen To-Dos auf der Liste, die schreien GründerInnen förmlich an, aber gerade so ein Austausch oder sich nochmal mit anderen erfahrenen oder auch einfach externen Leuten, mit denen man ein gutes Verhältnis pflegt, denen man vertraut, auszutauschen, kann oft einfach sehr gewinnbringend sein, auch wenn situativ eigentlich gerade Stress herrscht. Das ist aber ja im Startup meist der Fall. Und da appellierst du...
Dauerhaft.
Naja, stimmt. Da appellierst du, dass man da sich die Zeit doch aktiv und bewusst nimmt.
Ich würde halt einfach mit kurzen Terminen arbeiten. Ich bin alles andere als ein Fan von Regelterminen, mit dem man sich einen Kalender zumüllt. Aber wie gesagt, 10 Minuten sind schon ein ganz guter Impuls. Das ist zwar nur sehr kurz, aber vielleicht gehe ich da auch zu sehr von der Remote-Situation aus, wo man ja sowieso kaum zufällige Treffen hat. Aber mit diesen 10-minütigen Terminen simuliert man quasi die Situation, dass man vielleicht mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und irgendeinen Bekannten trifft und dann einfach mal sich 10 Minuten austauscht und feststellt, oha, da haben wir ja gerade zusammen Themen oder da kannst du mir gerade helfen, lass uns doch nochmal irgendwie übermorgen telefonieren. Da kann man sich, wenn man jetzt viel hier in der Stadt unterwegs ist, auf den Zufall verlassen oder man kann, das kommt wieder der organisatorische Henning dazu, man kann sowas organisieren. Und ich bin ein großer Fan davon, nicht alles dem Zufall zu überlassen, sondern sowas auch zu organisieren.
Mhm.
Ich hatte halt in meiner Organisation, bei Frontastic, habe ich mit jeder Person, für die ich verantwortlich war, so ein 10-minütiges Gespräch alle 2 Wochen geführt. Kein Personalentwicklungsgespräch, sondern einfach nur mal so ein 10 Minuten
Coffee Call.
Genau. Und mit allen Mitarbeitenden, und das war nachher zum Ende hin, als ich die Teams verschmolzen habe, waren das 60 Leute, habe ich einmal im Halbjahr gesprochen. Einfach nur mal so, um zu gucken, wie es denn ist, was es gibt. Und ganz oft sind daraus Folgetermine entstanden. Aber 10 Minuten ist gerade so, dass man sagt, oh Mensch, schade, schon vorbei. Und das ist auch gut so, dass man mit diesem Gefühl, oh Mensch, 10 Minuten sind schon um, Mensch, aber ich muss weiter, tschüss. Das ist gut so, aber vielleicht gelingt es einem in diesen 10 Minuten Themen zu identifizieren, wo man sagt, oha, da lass uns mal später drüber sprechen, das ist spannend, da brauche ich mehr Input.
Ja, das ist ein guter Praxistipp. Vielleicht auch an zukünftige MentorInnen. Hast du da vielleicht auch generell irgendwie Ratschläge oder Ideen oder Tipps, andere MentorInnen zu ermutigen, sich doch als Mentor, Mentorin anstellen zu melden, die Mentoren oder Mentorinnen vermitteln oder sich auch mal mit Menschen, Mentorinnen spezifisch auszutauschen, die man vielleicht im eigenen Netzwerk getroffen hat, vielleicht mit jungen Gründungsteams oder so, die im Netzwerk sind.
Aus meiner Sicht ist eine Grundvoraussetzung, dass man Interesse an Menschen hat. Und ich unterstelle jetzt mal, dass viele Leute Interesse an Menschen haben. Und entsprechend kann ich nur sagen, dass ich finde es irre bereichernd, sich mit jungen, und das meine ich jetzt gar nicht mehr nur aufs Alter bezogen, sondern auch auf den Zustand der Gründung, jungen Gründerinnen und Gründern auszutauschen. Weil es, ich finde, diese Situation dadurch nochmal ein bisschen mitzuerleben, ist immer wieder spannend und ich weiß nicht, ob man dafür irgendwie so ein Hilfsbedürfnis haben muss, sehe ich jetzt nicht so, aber ich finde es halt auch einfach schön, wenn man merkt, dass man durch die Mentorentätigkeit etwas bewirkt. Und ich glaube, das geht ja vielen Leuten so, dass sie auch in ihrem Leben etwas bewirken wollen. Und für mich ist das halt eine große Chance, durch die Tätigkeit als Mentor was zu bewirken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar mehr Leute da draußen gibt, die gerne was bewirken. Und bewirken kann man was auf ganz unterschiedliche Weise. Man kann das durch die eigene Gründung machen, aber man kann es auch dadurch etwas bewirken, indem man anderen Menschen hilft. Und vielleicht ist es auch eine ganz schöne Erfahrung, einfach als Mentor oder Mentorin anderen Leuten über die Hilfestellung, über die, ja, das einfach als Gesprächspartner da sein zu helfen. Würde es mal darauf ankommen lassen.
Ja, das sind gute Worte, mit denen wir uns langsam dem Ende dieser Podcast-Folge nähern. Hast du zum Abschluss noch etwas, was du den HörerInnen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
In Bezug auf die Gründung ist das nur eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich weiß, dass die ganzen Business-Themen, Product Market Fit, Go-to-Market und so weiter und so fort, alle sehr, sehr drängen. Ich fand, dass die Entwicklung bei Frontastic sehr, sehr reibungslos voranging. Und was mir gespiegelt wird, ist, dass wir eine überragende Unternehmenskultur hatten. Das sage ich jetzt ohne rot zu werden. Ich glaube, Greta kann das bestätigen.
Auf jeden Fall. Mit stolzer Brust.
Und aus meiner Sicht lag das daran, dass wir uns sehr früh schon um diese ganz langweiligen, nein, eigentlich sind sie nicht langweilig, aber sie sind, das sind halt mehr so Schulbuch- oder Studienbuchthemen, BWL, keine Ahnung was, wie viel das Semester, Themen gekümmert haben, nämlich Vision, Mission, Purpose, Werte. Und wir haben das Ganze auch gelebt. Das war nicht für die Webseite, sondern wir haben das gelebt. Wir haben das vorgelebt und wir haben damit gestartet. Wir waren ein Gründerteam von 5 Leuten und wir haben das gestartet, als so der dritte, vierte Mitarbeitende dazu kam. Also als wir noch unter 10 Leute waren, haben wir schon damit gestartet und sind damit wunderbar skaliert. Und das Tolle daran war, dass es uns als Unternehmer und ganz viel den Rücken freigehalten hat, weil die Leute auf Spur waren, hört sich jetzt böse an. Das hört sich so nach Druck an, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Leute konnten halt verstehen, wie wir als Gründer gedacht haben. Das ist halt, was die Vision ist, in welchem Werterahmen man agieren konnte und konnten mit den Ways of Working, die wir etabliert haben und so weiter, sich maximal frei bewegen. Du hattest wenig Unterbrecher, wenig Punkte, wo du sagst, so jetzt weiß ich nicht weiter, jetzt weiß ich nicht, wie ich entscheiden soll. Jetzt muss ich erstmal meinen Vorgesetzten fragen. Das gab's kaum, weil du durch dieses klassische Modell ganz, ganz toll, ganz, ganz frei entscheiden konntest. Und das hat zu einer sehr, sehr hohen Zufriedenheit beigetragen. Und das hat mich, auch wenn ich zurückblicke, enorm glücklich gemacht, dass ich zumindest für ein paar Jahre da eine ganze Menge an Leuten einen glücklichen Arbeitsplatz beschert habe. Und die tragen das jetzt weiter in andere Unternehmen. Das ist halt auch schön. Das Ganze funktioniert aber nur, das muss ich leider dazu sagen, wenn man als Mensch, als Leader das auch vorlebt. Also das Ganze ist pure Theorie und vollkommen Langeweile, wenn man nicht bereit ist, das auch vorzuleben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber das möchte ich gerne mitgeben, weil es für mich so eine positive Erfahrung war. Es war das erste Unternehmen, in dem das auch so gemacht wurde, in dem man Werte gelebt hat. Und das, ich fand es faszinierend, wie viel das bringt.
Also war das für dich eine sehr gute Investition
unbedingt
in die Zukunft des Unternehmens. Super, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wie können unsere HörerInnen dich am besten erreichen, wenn sie im Nachgang an die Folge nochmal Kontakt aufnehmen möchten?
Ich habe ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil, da sind Kontaktdaten drauf, da ist auch ein Link, wo man direkt einen Termin mit mir buchen kann. Ich glaube, das ist das Einfachste.
10 Minuten wahrscheinlich.
Richtig.
10 Minuten, sehr gut. Dann schließen wir das Ganze mit der Abschlussfrage ab. Was ist für dich das Wichtigste, das du während deiner Berufs- oder Gründungserfahrung gelernt hast und wie hat es dich verändert?
Das Spannendste war für mich eigentlich, ehrlich gesagt, der Zeitpunkt nach dem Exit. Ich hatte ja schon gesagt, das war jetzt, war kein Riesenexit, aber war relevant Geld. Und ich weiß aus familiärer Erfahrung, dass Geld nicht glücklich macht und jetzt irgendwie einfach nur auf einem anderen finanziellen Niveau zu leben, verändert nichts. Und ich habe tatsächlich über ein Jahr gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was ja nur schön mit dem Geld, das hat man ja auch irgendwie angestrebt, aber was bringt das jetzt eigentlich wirklich? Und nach mehr als einem Jahr habe ich dann verstanden, dass ich jetzt Herr meiner Zeit bin. Ich kann frei darüber entscheiden, was ich mit meiner Zeit anfange. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Auch die Zeit im Startup war schon toll, weil es sehr, sehr purpose-driven war. Mhm. Aber jetzt noch frei entscheiden zu können, was man als nächstes tut, was man, womit man seine Zeit verbringt, wie viel man im Zurückgeben, dem Zurückgeben investiert und so weiter. Das ist eine ganz spannende Erfahrung für mich.
Dankeschön, Henning. Vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ein riesengroßes Dankeschön an dich, lieber Henning, dass du heute spannende Einblicke und Erfahrungen geteilt hast und ein bisschen mitgenommen hast in die Erfahrungen, die du als Mentor, aber auch im Startup und im Exit des Startups sammeln konntest. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und danke auch an euch, liebe HörerInnen, dass ihr auch in diese Podcast-Folge reingehört habt und bis zum Ende geblieben seid. Wir hoffen sehr, dass ihr einen guten Einblick in die Vorzüge des Mentorings und den Wert der Zeit bekommen habt und dass ihr diese Folge inspiriert verlasst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Reach, from science to startup.